Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer etwas besonderen Folge, wo der Fortbildungsaspekt mal wieder etwas mehr im Vordergrund steht, denn ich habe mir einen Gast bzw. eine Gästin eingeladen, wenn man die weibliche Form hier benutzen möchte. Wer das genau sein wird, habt ihr schon bestimmt im Titel der Episode gelesen und das Gespräch folgt nun auch gleich. Doch bevor wir damit anfangen, möchte ich noch ein, zwei Informationen loswerden. Zunächst ein dickes, fettes Dankeschön an all die Leute, die dafür sorgen, dass ich Lachfältchen bekomme im Alter, denn ihr habt fleißig dieses kleine Projekt unterstützt unter paypal.me/swimcast und seid auch regelmäßig über E-Mail andre@swimcast.de oder den Social Media Kanäle mit mir in Kontakt. Vielen, vielen Dank dafür. Es bedeutet mir wirklich viel und zeigt auch, dass dieses Projekt auf Anklang stößt. Jetzt auch mit einem neuen Teil, den ich etwas mehr promoten und in den Vordergrund stellen möchte. Und das sind die Wettkampf-Highlights der Woche. Schaut gerne mal auf Instagram oder auch auf Threads vorbei. Dort findet ihr im Laufe der Woche immer die besten und bemerkenswertesten Leistungen vom Wochenende präsentiert und aufbereitet und dürft euch vielleicht ein bisschen geehrt fühlen, wenn euer Name und eure Zeiten dort auftauchen. Die zweite Sache, die ich noch mit euch teilen möchte, ist die folgende. Und zwar wird es in der nächsten Woche am Karfreitag, am Osterfreitag, wird es keine neue Folge geben. Da gibt es ein bisschen eine Pause. Es passiert ja auch gerade nicht so wahnsinnig viel in der Welt des Schwimmsports. Aber in der Woche danach werden wir uns dann mit den College-Meisterschaften aus den USA auseinandersetzen. Dann sind nämlich die Wettbewerbe der Frauen und der Männer durch. Die Frauen schwimmen ja schon an diesem Wochenende und die Männer dann am kommenden Wochenende. Und dann geht es im April auch schon direkt los mit den ersten Quali-Wettkämpfen für die Olympischen Spiele in Paris. Und wir dürfen gespannt sein, wer sich dort noch eine Norm unter den Nagel reißen wird und einen Startplatz haben wird, ein Ticket im Flugzeug bucht. Also, es geht jetzt nach dieser Sonderfolge mit Professor Dr. Kirsten Legalotz dann wieder weiter Anfang April, am 1. April, Freitag mit einer neuen Folge des Swimcast. Ich hoffe, dass wir uns dort wiederhören und jetzt viel gute Unterhaltung mit dem Gespräch, das ich führen durfte. Und ich hoffe, ihr nehmt einiges mit. Es waren wirklich sehr, sehr spannende Einblicke und sicherlich kommt ihr, der ein oder andere, so wie ich auch, mit ziemlich viel Nichtwissen in diese Episode rein. Und wir bringen ein wenig Licht ins Dunkel in Menstruations- oder Zyklusbasiertes Training für die Frauen. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem folgenden Gespräch. Ich sage Hallo und freue mich heute einen ganz besonderen Gast am Mikrofon zu haben und möchte gar nicht viele Worte der Vorrede oder der Vorstellung verlieren, sondern übergebe das Mikrofon gleich einmal für eine kleine Selbstvorstellung an Frau Professor Dr. Kirsten Legalotz. Hallo.
Hallo. Ja, ich bin Professorin am Institut für Sportwissenschaft an der Humboldt-Universität und beschäftige mich da insbesondere mit Hormonen und den Einflüssen von weiblichen Sexualhormonen auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Und das ist, so wenn ich Sie richtig verstanden habe, das, worüber Sie mit mir sprechen wollen.
Genau das ist es. Und diese Anfrage, die ich vor einigen Wochen gestellt habe, hat einen relativ konkreten Ursprung. Ich habe ja hier in dieser Swimcast-Reihe immer regelmäßig eine Wissenschaft der Woche. Und dort haben wir in Folge 138 habe ich eine Studie vorgestellt, wo es darum ging, welchen Einfluss eigentlich der Menstruationszyklus und die damit verbundenen hormonellen Veränderungen auf die Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen haben. Und jetzt möchte ich mal sagen, ich glaube, ich habe mich da ganz gut durchgearbeitet, aber bin nun weit weg von dem, was man einen Experten nennt und freue mich deshalb umso mehr, dass wir hier uns heute die Zeit nehmen, da in das Thema nochmal etwas tiefer einzutauchen. Zumal ich auch das Gefühl habe, das ist ein relativ neues Forschungsfeld, das noch gar nicht so weit verbreitet ist oder so tief bearbeitet wurde. Oder täusche ich mich da?
Also tief bearbeitet, da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Aber so neu ist das Forschungsfeld an sich gar nicht. Und zwar weiß man schon wirklich lange, dass der Menstruationszyklus oder Hormone generell einen Einfluss auf die körperliche Leistungsfähigkeit haben. Wir wissen das ja auch von anderen Hormonen, also Stichwort anabole Steroide, da wissen wir schon seit Jahrzehnten, dass die einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben. Und wir wissen auch vom Menstruationszyklus, dass er einen Einfluss auf den Körper haben kann. Da gibt es schon Studien aus den 60er Jahren, da gibt es auch Studien aus den 80er Jahren, die sich damit beschäftigt haben. Aber das ist für viele Jahre ein Nischenthema geblieben, weil man das Forschungsthema schlecht verkaufen konnte. Es haben sich also wenige wissenschaftliche Verlage dafür interessiert. Man konnte schlecht publizieren. Man konnte damit also keinen Blumentopf gewinnen, keine Drittmittel einwerben. Und deswegen ist es für viele Jahre ein Nischenthema geblieben, obwohl sich schon seit Jahrzehnten Forscher und Forscherinnen damit beschäftigen. Aber es hat seinen Weg in die breite Öffentlichkeit über viele Jahre nicht gefunden. Und das hat sich in den letzten 4, 5 Jahren tatsächlich geändert. Und vor allem geändert hat sich auch, wie Athletinnen mit diesem Thema umgehen. Also es ist quasi auch eine Bewegung von unten, indem die Athletinnen selber einfordern, dass sich diesem Thema gewidmet wird. Und mit der wachsenden Popularität von weiblichem Leistungssport und auch mit bekannteren weiblichen Spitzenathletinnen, die sich dann auch trauen, sowas in der Öffentlichkeit kundzutun, hat dieses Thema dann viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt lässt sich das Thema tatsächlich auch ein bisschen besser verkaufen. Aber es gibt zwar noch viel nachzuholen, wir wissen aber eigentlich schon viel mehr, als der breiten Öffentlichkeit tatsächlich bewusst ist.
Haben sich die Studien damals in den 60ern und 80ern auch schon an Sportlerinnen gerichtet oder war das mehr die allgemeine Bevölkerung?
Es gibt schon Studien zu Sportlerinnen, die den Einfluss des Menstruationszyklus auf die Leistungsfähigkeit, Trainierbarkeit, aber auch zum Beispiel das Ausbleiben des Menstruationszyklus, also insbesondere im Ausdauersport, Schwimmen gehört da auch dazu, wo es bei geringer Energieverfügbarkeit, also wenn ich sehr viel trainiere und zu wenig esse und damit dem Körper quasi eine Nahrungsmittelknappheit vorgaukle, dass dann der Zyklus ausbleibt. Und das weiß man schon lange.
Das habe ich mir tatsächlich auch notiert, weil aus meiner eigenen Trainererfahrung hatte ich tatsächlich auch Sportlerinnen, bei denen die Periode dann während der Trainingsphasen einfach komplett ausblieb. Es fiel dann mal so nebenbei, ohne dass wir uns groß Gedanken gemacht haben oder das. Wir haben das nicht bewertet, wir haben das zur Kenntnis genommen und damit war das Thema auch so. Nochmal zurück einen Schritt. Sie haben schon angesprochen gerade, dass der weibliche Zyklus, dass der Menstruationszyklus mit hormonellen Schwankungen verbunden ist. Was passiert denn da hormonell während eines Menstruationszyklus?
Ja, es sind mehrere Hormone, die sich da ändern. Das sind Progesteron und Östrogen, von denen wissen das die meisten, dass sie sich irgendwie ändern. Es ist aber auch Testosteron, was sich ändert. Jetzt sind die Level von Östrogen und Progesteron zum Anfang des Zyklus und man fängt immer an zu zählen vom ersten Tag der Regelblutung. Also das ist immer Tag 1. Erster Tag der Regelblutung ist Tag 1. So. Damit geht's los. Da sind Progesteron und Östrogen noch niedrig. Dann fängt Östrogen anzusteigen. Dann haben wir noch ein weiteres Hormon, das LH, das luteinisierende Hormon. Das hat dann so kurz vorm Eisprung einen Peak und induziert dann den Eisprung. Den Eisprung haben wir um die Zyklusmitte. Da sinkt Östrogen wieder ein bisschen ab. In der zweiten Zyklushälfte steigt dann Progesteron an, damit steigt auch die Körperkerntemperatur an. Und wenn dann keine Schwangerschaft eintritt, dann sinkt Progesteron wieder ab und dann setzt die nächste Regelblutung ein. Gleichzeitig haben wir auch Schwankungen im Testosteron und das peakt, also hat seinen Höhepunkt oder seine höchste Konzentration auch um den Eisprung herum. Das haben wir also unterschiedliche Hormone, auch in unterschiedlichen Hormonverhältnissen. Also wir haben eine Phase ganz am Anfang, wo quasi alles niedrig ist. Dann haben wir die nächste Phase, wo quasi nur Östrogen hoch ist, Progesteron aber nicht. Dann haben wir in der Mitte eine Phase, wo quasi alles ein bisschen erhöht ist. Dann haben wir am Ende eine Phase, wo nur Progesteron erhöht ist und nicht mehr Östrogen. Also wir haben immer unterschiedliche Verhältnisse. Deswegen ist das gar nicht so einfach, auch eine bestimmte Verhaltensweise, ein bestimmtes Merkmal einem bestimmten Hormon zuzuschreiben, sondern es kommt hier vielfach auf die Verhältnisse der Hormone zueinander auch an. Was wir wissen, ist, dass mit Testosteron oder mit höheren Testosteronleveln in der Regel eine erhöhte Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft, eine erhöhte Motivation einhergeht. Das kann also zum Beispiel auch einen Einfluss auf die auf die Leistungsfähigkeit haben und auch auf die Trainierbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Und
das Testosteron war rund um den Eisprung, richtig?
Genau.
Ja, okay.
Genau. Und was wir von Östrogen zum Beispiel wissen, ist, wenn das oder wenn das insbesondere zum Ende des Zyklus hin absinkt, das ist dann häufig mit Beschwerden verbunden, also mit dem prämenstruellen Syndrom. Und das ist auch eine Phase, in der viele Sportlerinnen berichten, dass sie dann unter Beschwerden leiden, wie zum Beispiel alle möglichen Schmerzen, also Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Müdigkeit, Gereiztheit. Also da können eine ganze Reihe psychische und physische Symptome zusammenkommen. Das muss nicht auftreten, kann aber auftreten, auch Übelkeit und Erbrechen. Dann haben wir auch eine Phase in den ersten 2 Tagen der Regelblutung. Da können dann sogenannte Menstruationsbeschwerden auftreten. Die sind treten meist nur in den ersten 2 Tagen auf und dann wird es besser. Das tritt auch relativ häufig auf, ist mit Unterleibsbeschwerden oder Schmerzen verbunden, kann auch mit Übelkeit und Erbrechen verbunden sein. Und dann werden die Beschwerden besser und so um die Mitte des Zyklus herum geht es den meisten Frauen eigentlich besser als zu den Enden des Zyklus.
Okay, ja, das war sehr, sehr umfangreich, da war viel drin und dabei. Jetzt haben ja die unterschiedlichen Hormone einen unterschiedlichen Effekt auf den Körper, ja auch abhängig von der Zusammensetzung, wie Sie gerade sagten. Und aus einer sportlichen Perspektive, wenn es um das Training geht, kann man dort bestimmt ziemlich gute Synergieeffekte erzeugen oder auch gegenläufig arbeiten. Sprich, wenn das Östrogen gerade piekt oder das Testosteron oder das Progesteron. Können Sie einen Einblick geben, welches Hormon mit welchem Stoffwechsel möglicherweise gut miteinander arbeitet?
Das ist gar nicht so einfach. Was man weiß, ist, dass die Krafttrainierbarkeit, also die Anpassungsfähigkeit hinsichtlich der Muskelmasse, also Muskelmassenzunahme nach Krafttraining, dass das in der ersten Zyklushälfte besser funktioniert als in der zweiten Zyklushälfte. Da gibt es zum Beispiel ein paar Studien zu. Dann, was die Ausdauerleistungsfähigkeit angeht, das ist nicht ganz so eindeutig, wo da das beste Zeitfenster ist. Was man aber weiß, ist, dass in der zweiten Zyklushälfte durch den Anstieg des Progesterons auch die Körperkerntemperatur ansteigt. Und das kann natürlich bei Ausdauerleistung in Hitze Schwierigkeiten mit der Thermoregulation machen. Und also insofern gibt es da so ein paar quasi Grundprinzipien, die man anwenden kann. Ich will mich aber weniger an den Hormonschwankungen orientieren, als tatsächlich am Befinden. Denn ich glaube, das hat einen sehr viel größeren Einfluss. Das heißt, wenn die Frauen unter Beschwerden leiden, also gerade jetzt zum Ende oder Anfang des Zyklus sich nicht gut fühlen, dann würde ich davon ausgehen, dass da die Trainingsqualität leidet und damit auch die Anpassungsfähigkeit leidet und möglicherweise auch das Verletzungsrisiko beeinflusst ist. Während dann, wenn die Frauen sich tendenziell besser und motivierter fühlen, und da gibt es tatsächlich auch einen direkten Zusammenhang mit Testosteron, von dem man weiß, dass je höher die Testosteronkonzentration, desto höher die Trainingsbereitschaft und Motivation, dann würde ich auch annehmen, funktioniert das Training auch besser. Und ich kann hier die größten Trainingseffekte erzielen, so um die Zyklusmitte herum. Ansonsten würde ich das tatsächlich eher von der Symptomatik abhängig machen. Also wenn ich eine Athletin habe, die völlig unbeeinflusst ist, und das muss man sagen, das gibt es auch. Es gibt Frauen, die zumindest subjektiv überhaupt keine Veränderung wahrnehmen. Und dann würde ich auch keinen Grund sehen, das Training nach dem Zyklus auszurichten. Es gibt aber sehr viele Frauen, die tatsächlich unter erheblichen Beschwerden leiden. Und da finde ich es fast schon unverantwortlich, wenn man da keine Rücksicht drauf nimmt im Training.
Ja, ja, ich glaube, ja, der Sportlerinnen-Trainer-Dialog ist da eminent wichtig, oder mit der Trainerin. Würde ich später nochmal drauf zurückkommen, weil noch eine Frage mich vorher beschäftigt. Ab welchem Alter treten denn diese Einflüsse auf? Beginnt das mit dem Einstieg in die Pubertät, mit der ersten Blutung direkt wie so eine Stufe, oder ist das eher eine ansteigende Symptomatik?
Also grundsätzlich geht es ja in Deutschland im Durchschnitt mit 12,8 Jahren los. Das ist die Menarche, also das erste Einsetzen der Regelblutung. In den ersten Jahren sind die Zyklen meist noch etwas unregelmäßiger, aber gerade junge Frauen können unter erheblichen Beschwerden leiden. Und insofern sollte man auch bei jüngeren Athletinnen darauf Rücksicht nehmen. Es ist nicht so, dass sich Menstruationsbeschwerden erst nach Volljährigkeit einstellen, sondern das kann auch direkt mit 13 Jahren schon so sein, dass die Mädels tatsächlich sehr darunter leiden.
Sind die Hormonschwankungen in dem jungen Alter dann auch, haben die eine größere Amplitude als in älteren Jahren? Oder ist es
nicht zwangsläufig, nein.
Okay.
Nein, also genauso wie auch in jungen Jahren ja tatsächlich auch eine Schwangerschaft eintreten kann, ist ja ein Zeichen für die Reife des Körpers, also die Geschlechtsreife, und dann funktioniert alles. Also
ja, klar, gar keine Frage, aber ja, wie gesagt, ich stecke da nicht drin und habe mir da bis dato auch sehr wenig Gedanken drüber gemacht. Da zielt auch die nächste Frage hin. Bei den meisten Mädchen oder meisten Frauen geht ja dann die Menarche und die ersten Blutungen auch damit einher, dass man sich über Verhütungsmittel auch Gedanken macht, vor allen Dingen hormonelle Präparate wie die Pille. Was passiert dort eigentlich im Körper?
Ja, wenn man die Pille einnimmt, und dann führt man ja Hormone quasi von außen zu, künstliche Hormone, und sorgt damit für einen stabilen Hormonlevel im Blut, was dazu führt, dass eben zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut nicht aufgebaut wird, man sich deswegen da kein Ei einnisten kann. Grundsätzlich führt das auch dazu, dass diese Beschwerden, also jetzt zum Beispiel insbesondere das prämenstruelle Syndrom, was durch diesen Abfall in den Hormonkonzentrationen verursacht wird, dass die dann weniger stark auftreten. Also tatsächlich haben manche Frauen auch dann Beschwerden, wenn sie die Pille für eine Woche absetzen. Also man nimmt ja normalerweise die Pille 3 Wochen ein, macht dann eine Woche Pause, da tritt die sogenannte Abbruchblutung ein. Und auch das kann mit Beschwerden einhergehen. Sodass manche Frauen eben viel sensibler auf diese Änderung in den Hormonkonzentrationen reagieren als andere. Grundsätzlich sind die Beschwerden aber geringer als im Mittel geringer als bei einem unbeeinflussten Zyklus. Und man hat natürlich auch eine hervorragende Planbarkeit. Das heißt, es ist auch kein Problem, wenn es mir jetzt gar nicht in den Kram passt, die Pille einfach durchzunehmen und damit das Einsetzen der Abbruchblutung so zu verschieben, wie das mir gerade in den Kram passt. Was die Adaptationsfähigkeit angeht, da gibt es auch viele Mythen, also die da kursieren. So, also manchmal wird die Pille auch regelrecht verteufelt und dann heißt es, man passt sich überhaupt nicht an, wenn man die Pille nimmt oder von außen Hormone zuführt. Dafür gibt es tatsächlich keine Nachweise, dass das so ist. Es ist möglicherweise so, dass es eine leicht reduzierte Regenerationsfähigkeit oder leicht negativ beeinflusste Regenerationsfähigkeit gibt. Wenn man große Gruppen von Frauen vergleicht, die die Pille nehmen und die, die sie nicht nehmen, dann haben wir eine minimal erhöhte Leistungsfähigkeit in Frauen oder bei Frauen, die keine Pille nehmen. Aber das sind wirklich, das ist im trivialen Bereich. Insofern sollte man sich davon nicht abschrecken lassen. Und das ist ja tatsächlich auch so, wenn man sehr unter Menstruationsbeschwerden leidet oder dem prämenstruellen Syndrom, dann ist die Pille auch ein gutes Mittel, um das in den Griff zu kriegen. Und als Athletin erhöht sich dann natürlich auch die Trainingsqualität. Das heißt, ich kann in viel mehr Tagen viel besser trainieren, wenn ich nicht unter Beschwerden leide. Und damit wird sich dann bei dieser speziellen Athletin dann auch letztlich auch die Adaptationsfähigkeit erhöhen.
Verzeihung, da war meine Internetverbindung weg. Verrückt. Genau, wir waren dabei, über hormonelle Präparate zu sprechen und die den Mythos, dass während des Pillennehmens keine Anpassung des Körpers stattfindet. Das war so das Letzte, was ich noch mitbekommen habe.
Genau, das ist ein Mythos und tatsächlich ändert sich auch die Einstellung zur Pille je nach mit den Jahren. Das heißt, vor ein paar Jahren haben noch viel mehr Frauen die Pille genommen. Da ist man inzwischen oder da sind Frauen heutzutage etwas kritischer, auch was das Zuführen künstlicher Hormone angeht. Das heißt, inzwischen sinkt die Zahl der Frauen, die hormonell verhüten, auch wieder. Und wir haben jetzt inzwischen auch viel mehr andere Möglichkeiten, was Verhütung angeht. Also zum Beispiel auch, was Hormonspiralen angeht, dass zwar immer noch hormonelle Verhütung wirkt, aber eben lokal und nicht systemisch oder weniger systemisch, sagen wir es mal so. Und insofern gibt es ja eben noch mehr Möglichkeiten, als man früher hatte. Man hat also jetzt eher die Wahl, sich dafür ein passendes Modell zu entscheiden. Was die Sache mit hormoneller Verhütung und den Einflüssen auf die Leistungsfähigkeit auch schwierig macht, ist, dass es natürlich sehr viele unterschiedliche Pillenpräparate gibt, auch mit unterschiedlichen Konzentrationen. Wir haben auch Minipillen, die eben nur Gestagene enthalten. Und insofern hängt die Wirkung oder auf die Leistungsfähigkeit oder Adaptationsfähigkeit sicherlich auch davon ab, was für ein Präparat man verwendet und tatsächlich auch, wie gut man das verträgt, wie gut oder schlecht man oder sensibel man auf diese Hormongaben reagiert. Insofern ist es auch schwierig, da Aussagen zu treffen, die für alle Frauen gleichermaßen gelten.
Absolut. Ja, das ist ein hochindividuelles Thema, wo jede Frau selbst eine Lösung für sich finden muss, die funktioniert. Das macht sie aber nun als Trainer oder als Trainerin von einer Sportmannschaft, die ja häufig aus mehr als 10 Personen besteht, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, relativ schwierig, hier individuell einzugehen und dort Rücksicht zu nehmen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, macht das schon ja durchaus Sinn, das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten oder vielleicht auch das mal bewusst zu thematisieren mit den Athletinnen. Und das ist natürlich schwierig, dass die Menstruation und der Zyklus der Frau immer noch so ein Stück weit tabuisiert ist. Haben Sie Wege oder Ratschläge, wie man das vielleicht aus Trainerin-Sicht am besten ansprechen könnte und sollte?
Letztlich finde ich, ist es gar nicht so kompliziert, denn letztlich geht es hauptsächlich um das Befinden der Sportlerin. Und das geht also hier eigentlich nicht nur um Menstruation oder Menstruationsbeschwerden, sondern eigentlich generell, wie geht's der Sportlerin eigentlich? Also wie fit ist sie physisch und psychisch? Und darüber sollten TrainerInnen und Athletinnen definitiv sprechen. Und der Menstruationszyklus oder die hormonelle Situation ist eben nur ein kleiner Baustein davon oder ein Beitrag dazu. Letztlich sollte Trainingssteuerung immer so individualisiert erfolgen, dass der Trainer oder die Trainerin sicherstellt, dass die Athletin ausreichend genug regeneriert ist und sich auch leistungsbereit fühlt. Das heißt, meines Erachtens nach macht es auch keinen Sinn, irgendwo eine Leistungsdiagnostik anzusetzen oder ein intensives Training zu planen, wenn die Athletin an dem Tag nicht fit ist. Und das kann am Menstruationszyklus liegen, das kann aber auch an, ich habe schlecht geschlafen oder ich habe irgendwelche anderen Sorgen oder ich habe was Falsches gegessen. Das können alles Gründe sein, warum die Athletin an diesem Tag weniger leistungsfähig ist. Und darüber müssen TrainerInnen und Athletinnen sprechen.
Der Menstruationszyklus ist aber im Gegensatz zu vielleicht einer schlechten Klausur oder der Trennung vom Freund oder generell vielleicht Streit im Freundeskreis so negativen Einfluss auf die Stimmung hat, ja ein Thema, das regelmäßig wiederkehrt, das ziemlich, wie der Name sagt, ziemlich zyklisch da ist. Und da ja ein gewisses Tracking ja durchaus absolut Sinn macht.
Deswegen ist das ja auch planbar. Das heißt, manche Athletinnen wissen ja ganz genau, dass sie an den beiden Tagen vor Einsätzen, bei den letzten Tagen des Zyklus, also vor Einsätzen der Regelblutung, unter zum Beispiel Migräne leiden oder extremer Müdigkeit oder Rückenschmerzen. Und das kann man natürlich dann auch langfristig im Trainingsplan berücksichtigen. Wenn ich weiß, das tritt alle 4 Wochen wieder auf, dann kann ich mich auch entsprechend darauf einstellen und muss mich da davon nicht überraschen lassen. Und das ist natürlich sinnvoll, wenn man das dem Trainer oder der Trainerin kommuniziert und sagt, guck mal, jetzt, wenn du jetzt für Montag irgendwas Intensives ansetzt, kann ich dir jetzt schon sagen, das wird nichts. Dafür muss der Zyklus gemonitort werden, aber das tun ja viele Frauen auch von sich aus mit Apps oder Zyklustagebuch oder im Kalender ein Häkchen machen. Das heißt, viele Frauen wissen ja ungefähr, wie lang der Zyklus ist, wann die nächste Regelblutung einsetzt. Und gerade im Leistungsbereich kann man das Training dann auch entsprechend proaktiv planen.
Ich frage jetzt aus meiner ganz naiven Männer-Ich-bin-Trainer-Perspektive, dass ich einen Plan habe und häufig auch das Training dahingehend geplant habe, dass ich schon auf die Tagesform geschaut habe und gesagt habe, eine gefühlte Intensität ist mir möglicherweise wichtiger als die nackte Zahl, die auf der Uhr steht, weil schlecht geschlafen, nicht so gut gegessen, es gibt vielerlei Gründe, warum das nicht da ist. Ist es auch eine Option, das Training entsprechend anzupassen und zu sagen, okay, du bist gerade in einer, Ermangelung besserer Worte, nicht so leistungsfähigen Phase deines Zyklus. Deine Zielzeit ist 3 Sekunden langsamer.
Prinzipiell ist das durchaus möglich. Tatsächlich gibt es zu der Umsetzung zyklusorientiertem Training so gut wie keine wissenschaftlichen Studien. Also es gibt experimentelle Studien, die untersucht haben, wenn ich Frauen in unterschiedlichen Zyklusphasen Unterschiedliches machen lasse, dass dann die Adaptationseffekte anders sind. Das weiß man. Aber was so praktische Umsetzung im Leistungssport angeht, da gibt es so gut wie nichts zu. Insofern lohnt sich das sicherlich, das auszuprobieren und tatsächlich muss man dann gucken, ob es funktioniert. Also ob das bei der Athletin möglicherweise, da würde ich auch dann auch das quasi steuern nach subjektiven Empfinden. Ausprobieren und gucken, ob das Training so zum Beispiel besser verträglich ist. Man kann natürlich Regeneration messen, also indem man sich die Herzfrequenzvariabilität anguckt oder indem man auch Fragebögen benutzt, die sich Belastung und Erholung angucken. Insofern kann man schon versuchen, das irgendwie erfassbar zu machen, ob das funktioniert. Aber es gibt da keine Rezepte oder evidenzbasierten Ansätze, die man so direkt übertragen könnte. Dafür gibt es einfach keine Forschung zu.
Schade eigentlich. jetzt haben Sie ein paar Beispielstudien angesprochen, die sehr nach Einzelfall oder wirklich Pilotstudien klangen, bei denen zyklusbasiertes Training durchgeführt wurde. Was sind da so die generelle Zielgruppe an Sportlerinnen?
Naja, also viele Studien, die man in diesem Zusammenhang durchgeführt hat, also was Trainingsstudien angeht, das waren Studien an Breitensportlerinnen, die man dann in unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedlich hat trainieren lassen. Also oder eben eine Studie zum Beispiel von Petra Pladen, die auch schon ein bisschen älter ist, die Studie. Da wurden das linke und das rechte Bein unterschiedlich trainiert. Also auch ein sehr experimenteller Ansatz. Das linke Bein wurde ein Bein in der Lutealphase, ein Bein wurde in der Follikelphase trainiert, was Krafttraining angeht, damit man vergleichen konnte, welche Zyklusphase einer besseren Adaptation geführt hat. Und bei solchen experimentellen Ansätzen konnte man feststellen, dass eben in der Follikelphase, also in der ersten Zyklushälfte bessere Effekte zu erzielen waren. Eine schwedische Studie hat auch Breitensportlerinnen genommen und die einen haben Krafttraining in der Follikelphase gemacht, die anderen in der Lutealphase. Die haben dann, glaube ich, 5-mal die Woche in der Follikelphase und 1-mal dann nur in der Lutealphase. Das ist ja auch nichts, was man jetzt im Leistungssport so machen würde. Das ist ein experimentelles Design, mit dem man versucht herauszufinden, wann ist die Anpassungsfähigkeit besser. Und das konnte man mit diesen Studien auch wunderbar herausfinden. Aber das lässt sich überhaupt nicht übertragen auf den Leistungssport, wo es ja eigentlich darum geht, wirklich das Optimum rauszuholen aus dem Körper.
Ich würde trotzdem noch einmal ganz kurz zwei Sachen. Zum einen die für alle, ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber die Follikelphase ist quasi genau, die erste Phase des Zyklus vor dem Eisprung. Und die Lutealphase. Genau, ist dann die zweite Hälfte des Zyklus, quasi nach dem Eisprung. Und was waren denn die Ergebnisse der Studien? Also dieses experimentelle Design, hat das mit dem Krafttraining?
Ja, da weiß man, dass es tatsächlich in der Follikelphase zu größeren beziehungsweise in der Lutealphase zu geringeren Anpassungen kommt. Also wenn ich in der Lutealphase, in der zweiten Zyklushälfte Krafttraining mache, dann sind die Anpassungen kleiner. Die sind dann immer noch da. Also es ist nicht so, dass man sich da überhaupt nicht anpasst. Die Effekte sind nur etwas kleiner. Und insofern, wenn man das jetzt auf den Leistungssport übertragen würde, dann könnte man sagen, wenn ich vielleicht mehr Krafttrainingseinheiten eben in der ersten Zyklushälfte oder in der Zyklusmitte zu platzieren als zum Ende der Lutealphase. Das wäre zum Beispiel was, was man ausprobieren könnte.
Aber auch hier nochmal die Betonung, es gibt, dass man Breitensportler und keine Leistungssportlerinnen.
Ja, weil mit Leistungssportlerinnen können sie sowas ja auch nicht machen. Das heißt, dieses experimentelle Design kann man denen nicht aufdrücken. Ja.
Jetzt haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, über die Anpassung von Zielleistungen während des Trainingsprozesses aufgrund verminderter Leistungsfähigkeit, großteils wegen psychischer Komponenten oder und körperlicher Beschwerden. Jetzt ist es ja so, dass sich der Wettkampfkalender herzlich wenig nach dem Menstruationszyklus der Frauen richtet, sondern es werden Termine irgendwo hingepackt. Und gerade wenn dieses Thema doch eine gewisse Präsenz hat mit dem zyklusbasierten Training, kann man, glaube ich, schnell in das Mindset verfallen, da bin ich ja in einer ungünstigen Phase, na toll, kann ja sowieso nichts werden, jetzt habe ich ja nicht. Ist das berechtigt?
Nein, das ist nicht berechtigt. Die Leistungsschwankungen sind nicht riesig. Also ich bin immer noch leistungsfähig. Und möglicherweise ist die Leistungsfähigkeit geringfügig reduziert in bestimmten Phasen. Auf der anderen Seite kann ich proaktiv, also wenn ich weiß, dass ich zum Wettkampfzeitpunkt wahrscheinlich den ersten Tag meiner Regelblutung habe, wenn ich das einplane, dann kann ich auch proaktiv handeln und mich entsprechend vorbereiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich unter Unterleibsschmerzen leide, dann packe ich mir eben eine Wärmflasche ein oder eine Kanne Tee oder eine Decke oder ein Wärmepflaster. Denn meistens treten diese Beschwerden ja auch nicht über den ganzen Tag auf, sondern das ist dann mal eine Stunde oder zwei Stunden und dann wird es wieder besser. Insbesondere, wenn man das direkt proaktiv angeht, also mit allem, was man zur Verfügung hat, mit Wärme, mit Trinken, mit Schmerzmitteln eventuell, mit sich zurückziehen, alles, was hilft, dann ist es auch schneller vorbei. Das Zweite ist auch den Druck rausnehmen, das Kommunizieren, also dem Trainer, der Trainerin sagen, shit, mir geht's jetzt gerade nicht so gut, also sich mentalen Support holen. Solange ich weiß, dass ich die Sache im Griff habe, gehe ich auch anders damit um, als wenn ich mich davon überraschen lasse oder mich dem ausgeliefert fühle. Tatsächlich, wenn man Befragungen mit Athletinnen durchführt, dann geben viele der Athletinnen an, dass sie in ihrer Leistungsfähigkeit im Training beeinflusst sind und im Wettkampf beeinflusst sind, aber sie fühlen sich weniger im Wettkampf beeinflusst als im Training. Das heißt, viele der Spitzenathletinnen haben ja auch das entsprechende Mindset. Und wenn die Leistung bringen müssen, dann können die diese Leistung auch bringen, no matter what. Das Ganze kann man aber natürlich noch unterstützen, indem man sich besser vorbereitet und das auch besser kommuniziert.
Die körperliche Komponente dieser Wettkampfleistung, dieser Höchstleistungserbringung. Wir haben auch ganz viel über psychische Komponenten gesprochen. Und wie findet denn so eine Situationsbewertung statt? Verändert die sich auch im Laufe eines Zykluses aufgrund der Schwankungen oder bleibt das auf einem relativ konstanten Level, so wie ich Stress empfinde zum Beispiel?
Ja, ich würde da, glaube ich, eher einen Schwenk in eine andere Disziplin machen. Man weiß zum Beispiel aus den Wirtschaftswissenschaften, dass Frauen in unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedliche finanzielle Entscheidungen treffen. Insofern, ja, würde ich sagen, Bewertung von Situationen findet in unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedlich statt. Man weiß das auch von Musik zum Beispiel, dass Frauen in unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedlich komplexe Musik bevorzugen. Insofern ändert sich also die Bewertung äußerer Einflüsse auch mit entsprechenden Hormonschwankungen. Und das ist evolutionär auch durchaus erklärbar. Also wenn man sich die Phase des Eisprungs rausnimmt, das ist die Phase, in der die Frauen fruchtbar sind. Und da agieren Frauen in der Regel zum Beispiel risikofreudiger. Und man kann davon ausgehen, dass das evolutionär günstiger ist hinsichtlich des Fortpflanzungserfolgs. Und insofern ist das durchaus erklärbar, warum das so ist.
Kann ich auch mit Sportlerinnen quasi im rund um den Eisprung etwas wagemutigere Dinge machen oder sie etwas mehr fordern.
Tatsächlich wäre das die Konsequenz, triggern. Ja. Also gerade auch in den technischen Disziplinen, wenn wir jetzt zum Beispiel uns Wasserspringen vorstellen, also sehr anspruchsvolle Sprungkombinationen, auch mit einem hohen Risiko verbunden. Da würde ich, oder auch im Turnen, schwierige Elemente, da würde ich davon ausgehen, dass das um den Eisprung herum das Training dieser risikobehafteten, schwierigen Komponenten wahrscheinlich am besten um den Eisprung herum funktioniert.
Jetzt haben wir über koordinative Geschichten gesprochen, wir haben über Krafttrainingseffekte gesprochen. Bleibt noch auf jeden Fall mindestens ein großer Block, den das Training auszeichnet, Schwimmen vor allen Dingen als Ausdauersportart, gerade auch im Trainingsprozess. Wann wäre es denn günstig, dort entsprechende Reize zu setzen oder wann ist der weibliche Körper dafür besonders empfänglich?
Tatsächlich ist das, was die Anpassung der Ausdauerleistungsfähigkeit angeht, nicht eindeutig, beziehungsweise gibt es keine genauen Hinweise darauf, dass das tatsächlich sehr stark vom Zyklus beeinflusst wird. Das ist wahrscheinlich bei der Krafttrainingsleistung und der Krafttrainingsanpassung anders als bei der Ausdauer. Die Studie, von der ich gerade erzählt habe, wo zwei Beine unterschiedlich belastet wurden, die wurde einmal hinsichtlich Krafttraining durchgeführt, wo man Unterschiede gefunden hat, und einmal auch hinsichtlich des Ausdauertrainings. Also da haben die Frauen auf dem Fahrradergometer gesessen und einmal nur mit dem einen Bein getreten und in der nächsten Zyklushälfte nur mit dem anderen Bein. Und da hat man tatsächlich keine Unterschiede gefunden, was die Anpassung der Ausdauerleistungsfähigkeit angeht. Von daher mag es diese Unterschiede geben, aber wenn, dann sind sie wahrscheinlich nicht sehr groß und nicht so groß, dass sie ins Gewicht fallen würden.
Okay, das ist ja auch, eine schöne Erkenntnis. Ich mag dieses sportliche Studiendesign, was dann etwas abenteuerlich anmutet, wenn auf einem Bein das Ergometer betrieben wird. Ein weiterer Punkt, jetzt sind ja die hormonellen Schwankungen während eines Zyklus gegeben und nun relativ gut bekannt. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, und da habe ich wieder sehr wenig Ahnung, dass so eine Schwangerschaft den Hormonhaushalt durchaus noch stärker beeinflusst, als das der normale Zyklus tut. Ist das so?
Ja, also die Schwankungen in den Hormonkonzentrationen, die sind in der Schwangerschaft noch sehr viel ausgeprägter als jetzt in den 4 Wochen des Zyklus. Und tatsächlich sind aber Frauen auch während der Schwangerschaft noch sehr leistungsfähig und anpassungsfähig. Und das ist, glaube ich, auch ein weit verbreiteter Mythos, dass mit Einsetzen der Schwangerschaft der weibliche Körper mehr oder minder auseinanderfällt und zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Die Regenerationsfähigkeit scheint während der Schwangerschaft verbessert zu sein. Tatsächlich ist die Anpassungsfähigkeit nicht eingeschränkt. Man kann also auch bei körperlichem Wohlbefinden noch sehr gut trainieren, insbesondere insbesondere wenn wir jetzt vom Schwimmen sprechen, da haben wir keine Sturzgefahr, das ist schon mal gut. Ja, insofern ist Schwimmen ein idealer Sport während der Schwangerschaft und kann wirklich bis, da ja auch hier wir uns im Element Wasser aufhalten und das Körpergewicht insofern keine große Rolle spielt, ist Schwimmen einer der idealen Sportarten, die man während der Schwangerschaft betreiben kann. Allerdings Krafttraining geht zum Beispiel auch relativ gut, noch bis in die späte Schwangerschaft hinein. Und auch hier hat man Studien durchgeführt und untersucht, ob Frauen oder ob zum Beispiel, was eine Befürchtung oftmals ist, dass mit Krafttraining oder intensivem Krafttraining und Pressatmung, also dem Valsalva-Manöver, die Blutversorgung des Fötus unter Umständen negativ beeinträchtigt wird. Und man hat herausgefunden, dass wenn man nicht gerade mit 90% der maximal willkürlichen Kraft, also sehr, sehr intensiv trainiert, dass dann die Blutversorgung nicht gestört ist. Das heißt, ich kann also moderates Krafttraining tatsächlich bis zum Ende der Schwangerschaft hindurchführen.
Was ja ganz sinnvoll erscheint, auch evolutionstechnisch, dass der Fötus nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Es gibt ja inzwischen auch mehr Beispiele von Frauen, die nach der Geburt wieder Hochleistungssport betrieben haben. Mir waren zwei eingefallen. Ich glaube, eine der beiden Williams-Schwestern im Tennis war das. Und Dara Torres war es im Schwimmsport, die nach der Geburt ihrer Kinder noch wieder zurückgefunden hat zu alter Stärke oder sogar zu noch besserer Stärke. Nichtsdestotrotz, bin ich Masterstrainer von einer Sportgruppe und eine meiner Schwimmerinnen ist schwanger. Wie sollte ich da reagieren oder Rücksicht nehmen oder auch so vielleicht hinsichtlich Startsprung, weil Sie sagten, der Impact ist nicht gegeben, der vermutlich nachteilig.
Und tatsächlich würde ich auch hier vieles vom Befinden der Athletin abhängig machen. Das heißt, solange sich die Athletin gut dabei fühlt, also keine Übelkeit auftritt zum Beispiel, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch alles in Ordnung. Sobald Beschwerden auftreten, also zum Beispiel Wehen, ja, also vorzeitig einsetzende Wehen oder also auch Übungswehen oder starke Übelkeit oder Schmerzen, das ist immer ein Grund dafür, die Aktivität sofort zu unterbrechen. Solange es der Athletin aber gut dabei geht, also jetzt insbesondere gerade beim Schwimmen, wo wirklich nicht viel passieren kann, dann kann man sich da durchaus auch intensiv belasten. Also maximale Belastung ist höchstwahrscheinlich oder auch da hat man tatsächlich keine Evidenz dafür, dass es tatsächlich langfristig nachteilig ist. Aber bei moderat intensiver Belastung gibt es tatsächlich Evidenz, sodass man sagen kann, hier haben es mit keinen Nachteilen verbunden für den Fötus. Da gibt es genug Studien zu und die das belegen, dass man durchaus mit höheren Intensitäten trainieren kann, ohne dass es tatsächlich nachteilig sich auf die Kindesentwicklung auswirkt. Was immer ein Risiko ist, das sind Stürze. Und da haben wir natürlich viele Sportarten, wo Stürze passieren können. Und das ist aber im Schwimmen ja eigentlich eher ungewöhnlich. Das sei dann am Beckenrand. Insofern, ja, Startsprung muss vielleicht nicht unbedingt sein. Auch hier würde ich sagen, prinzipiell kommt es auch hier auf den Schwangerschaftsmonat an und auch da darauf, wie sich die Athletin dabei fühlt. Ich würde auch meinen, dass der Widerstand dann so groß ist beim Startsprung, dass man damit wahrscheinlich eh nicht so viel gewonnen hat. Von daher kann man auch vom Becken starten.
Ja, wenn Sie sagen, keine Stürze beim Schwimmen, habe ich an die durchaus vorhandene Tollpatschigkeit von Schwimmerinnen und Schwimmern an Land gedacht, aber ich habe das Landtraining jetzt mal ausgeklammert an der Stelle. Ein Punkt, der beim Schwimmen auch eine sehr große Rolle spielt, ist das Thema Beweglichkeit. Man redet immer davon, dass Schwimmerinnen und Schwimmer sehr bewegliche Gelenke haben, weil sie einen hohen Bewegungsbereich abdecken müssen, gerade was die Schulter angeht oder auch beim Brustschwimmen, das Kniegelenk, das Fußgelenk. Ist das auch ein Punkt im Körper, der von diesen hormonellen Schwankungen, der von der Menstruation beeinflusst wird?
Man weiß, dass die sogenannte anteriore Tibia-Translation, also die Verschieblichkeit des Kniegelenks, wenn ich quasi am Unterschenkel ziehe und den Unterschenkel und Oberschenkel gegeneinander verschiebe, das ändert sich im Verlauf des Menstruationszyklus und ist hier die Verschieblichkeit am größten um den Eisprung herum, dann gefolgt von der Lutealphase und am geringsten ist die Verschieblichkeit in der Follikelphase. Ob das physiologisch irgendwelche Auswirkungen hat, also ob sich das auf tatsächlich die Bewegung an sich oder die Verletzungshäufigkeit auswirkt, das ist noch unklar. Man hat zunächst vermutet, dass es das Risiko von Rupturen des vorderen Kreuzbandes erhöht. Man weiß von denen auch, dass die tatsächlich um den Eisprung herum und in der ersten Zyklushälfte vermehrt auftreten, also häufiger als in der zweiten Zyklushälfte. Man hat hier aber keinen Zusammenhang zwischen der Kniegelenksbeweglichkeit und Kreuzbandrupturen gefunden. Insofern weiß man, dass beides auftritt, hat scheinbar aber nichts miteinander zu tun. Was hormonelle Einflüsse im Rahmen der Schwangerschaft und Beweglichkeit angeht, auch da wird vielfach vermutet, dass die Beweglichkeit allgemein erhöht ist. Das gilt sicherlich für die Beweglichkeit des Beckens, also alles, was quasi den Geburtsprozess erleichtert, die Bänder im Becken, die werden tatsächlich nachgiebiger, aber auch das gilt nicht zwangsläufig für bindegewebige Strukturen in den Extremitäten. Wir haben zum Beispiel selber eine Studie mit schwangeren Frauen durchgeführt und uns die Steifigkeit der Patellasehne angeschaut im Verlauf der Schwangerschaft und die ändert sich überhaupt nicht. Also weder von der frühen zur späten Schwangerschaft noch nach der Schwangerschaft ist sie irgendwie verändert. Da tut sich also nichts.
Kann man die Erkenntnisse aus dem Kreuzband mit, also, oder anders gefragt, das vermeintlich erhöhte Verletzungsrisiko, was dort im Kreuzband besteht, ist ja eine Bandstruktur wie jede andere auch, würde ich jetzt behaupten. Gibt es da einen Erklärungsmechanismus, woher das kommen könnte, dass dort sich im Gewebe selbst etwas verändert?
Das kann viele Ursachen haben. Tatsächlich haben bindegewebige Strukturen auch Hormonrezeptoren, also auch für Östrogen. Insofern ist es theoretisch denkbar und möglich, dass Östrogen an diese Rezeptoren ansetzt und einen direkten Einfluss auf die Gewebsteifigkeit nimmt. Diese Hormone haben aber so viele Auswirkungen auf so unterschiedlichen Ebenen, eben, wie wir schon angesprochen hatten, auch auf das Verhalten, also die Motivation und die Risikobereitschaft, sodass wir hier auch andere Erklärungen finden können, die zu einer erhöhten Verletzungshäufigkeit führen kann. Und ich kann auch natürlich immer unterschiedliche Ursachen für Verletzungen haben. Ich kann einmal eine Verletzung haben, weil ich mich nicht gut fühle und vielleicht unkonzentriert bin und dann in eine Situation komme, in der ich mich verletze. Und es kann aber auch genau das Gegenteil sein. Ich kann mich in einer Situation verletzen, wo ich mich besonders gut fühle und deswegen auch besonders motiviert und besonders risikobereit bin und mich deswegen verletzen.
Sind diese Erkenntnisse übertragbar auf andere Gewebestrukturen? Dass man sagen kann, okay, du bist in bestimmten Phasen vielleicht beweglicher oder verletzungsanfälliger?
Das ist insofern schwierig, weil sich nicht alle Verletzungen so schön zählen lassen wie Verletzungen des vorderen Kreuzbandes. Das heißt, wenn ich mir Verletzungen angucke, die einen Krankenhausaufenthalt oder eine Operation notwendig machen, die lassen sich gut statistisch erfassen. Andere Verletzungen lassen sich weniger gut erfassen, also wie zum Beispiel Zerrungen, Bänderdehnungen, wo man nicht unbedingt direkt mit zum Arzt geht. Da weiß man dann die Zusammenhänge nicht so genau.
Ja, ich habe auch an ein Studiendesign gedacht, was macht mit Verletzungen, ist das maximal unethisch, das würde wohl nicht genehmigt werden. Jetzt haben wir ganz viel über Frauen und ihren Zyklus und die Schwankungen des Hormonspiegels gesprochen. Und eine schon fast abschließende oder letzte Frage noch an der Stelle. Gibt es ähnliche Phänomene bei Männern, die bekannt sind? Oder ist das auch bei Männern untersucht?
Naja, wir wissen, dass sich auch hier Testosteron, also Hormonwerte, Hormonkonzentration auf die Leistungsfähigkeit auswirken können. Und die können sich im Tagesverlauf ändern, die können sich in Reaktion auf externe Stimuli ändern. Die ändern sich aber nicht in so zyklischer Art und Weise, also jetzt über mehrere Wochen, wie das bei Frauen der Fall ist. Also hier haben wir tageszeitliche Schwankungen oder Einflüsse externer Faktoren, aber nichts, was sich so über mehrere Wochen hinzieht.
Okay. Wenn ich Sie jetzt frage und Sie bitten würde, in wenigen kurzen Sätzen nochmal so ein paar Kernthesen zum Thema zyklusbasiertes Training für Frauen zusammenzufassen. Was wären da Ihre Sätze und Ihre Worte?
Tatsächlich wäre mir das wichtigste Anliegen, dass man darauf achtet, dass überhaupt ein Zyklus da ist. Denn das ist, glaube ich, das bei weitem größte Problem. Das heißt, wenn der Zyklus, also die Menstruationsblutung, ausbleibt, dann ist das ein Zeichen für eine hormonelle Dysfunktion und wird langfristig auch mit einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit und einer geringeren Anpassung einhergehen. Das heißt, das Wichtigste, was auch in der Kommunikation zwischen Athletin und Trainerin passieren sollte, ist überhaupt festzustellen, ist überhaupt ein Zyklus da? Und das ist gerade in den Ausdauersportarten ein großes Problem, dass aufgrund eines Missmanagements bzw. eines Missverhältnisses von Regeneration zu Belastung oder zu geringer Ernährungszufuhr, dass hier der Zyklus ausbleibt. Und das wäre noch viel, viel wichtiger als tatsächlich den Trainingsplan an den Zyklus anzupassen. Und was die Trainingsplanung hinsichtlich eines zyklusorientierten Trainings angeht, da wäre, glaube ich, schon viel damit geholfen, wenn man überhaupt wahrnimmt, wenn die Athletin erstmal selber wahrnimmt, in welchen Phasen treten denn Beschwerden auf, an welchen Tagen fühle ich mich regelmäßig nicht so gut. Und wenn das tatsächlich so ist, dass mit steter Regelmäßigkeit immer wieder auftritt, dann wäre auch das ein Grund, mit dem Trainer oder der Trainerin zu sprechen. Wenn alles super funktioniert, also wenn man sich nicht eingeschränkt fühlt, dann sehe ich auch erstmal keinen Grund, warum man in der Trainingsplanung irgendwas ändern sollte.
Dann nehmen wir das als Schlussworte so mit. Ich sage vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Informationen und für die durchaus für mich spannenden und neuen Einblicke in dieses Forschungsfeld und auch den Übertrag, den wir hier in die Praxis geschafft haben. Vielen Dank und alles Gute für Sie weiterhin.
Sehr gerne und Wiedersehen.
Wiedersehen.